Ja, es gibt so Sätze im Leben, die nerven mich oder frustrieren mich, vielleicht muss ich es so sagen. Einer dieser Sätze ist nicht der obere, ich kann wirklich nichts dafür, sondern der untere, ich bin einfach so. Ich bin einfach so. Und dann gibt es diese Aussprüche und man denkt, ja, man kann nichts ändern, es bleibt immer. Und ich kann euch sagen, für mich als Pastor ist das etwas vom Frustrierendsten, was es überhaupt gibt, wenn ich mir denken oder vorstellen müsste, es gibt keine Veränderung mehr. Und ich habe Menschen schon erlebt in der Gemeinde, so ein ganz typischer, ich kann das gar nicht so richtig beschreiben, wie das war. Etwa nach 3-4 Jahren habe ich gemerkt, er ist einfach immer unzufrieden. Und am glücklichsten ist er, wenn er mich mal so richtig zusammenstauchen konnte. Und dann geht es ihm wieder einen Monat lang gut und dann braucht er es wieder. Einfach, egal ob ich schuld bin oder nicht, der Pastor kriegt eins auf den Deckel und alle sind wieder zufrieden. Und ich dachte mir, es kann es ja nicht sein, nicht weil es mich getroffen hat, sondern weil ich denke, irgendwann muss es doch mal einen Schritt vorwärts geben. Es ist für mich so frustrierend, wenn ich Menschen sehe, die immer am gleichen Ort treten. Immer das Gleiche machen. Und gar nicht merken, dass wenn sie immer das Gleiche machen und immer im gleichen Dreh drin bleiben, dass ich nichts ändern kann. Ich habe das mal jemandem so erklärt, weißt du, früher, wenn du ins Affolten gefahren bist, ich weiß gar nicht, wie das Knonau-Raum gefahren bist, von hier aus bist du vermutlich über den Albis gefahren. Aber vielleicht hast du es gemerkt, es gibt jetzt einen Tunnel und man ist schneller, also kommt er voran. Also nein, es ist ja jetzt 50er-Zone den Albis rauf. Jetzt gibt es einen Tunnel, du könntest auch den Tunnel nehmen, das wäre besser. Und manche Leute, die verhalten sich so, wie wenn die Welt stehen bleibt. Ist euch das auch schon aufgefallen? Das frustriert mich ungemein. Ich bin einfach so. Unbelehrbar, unveränderbar. Und ich habe auch schon gemerkt bei mir selbst, gerade jetzt, wenn ich in den Ferien bin oder so, gibt es so zwei Routen, die wir nach Spanien runterfahren. Und wir sind mal wieder die alte Route übers Zentralmassiv gefahren, beim Runterfahren. Und da an einer Stelle, da gibt es einen Ort, wo wir den Campingplatz anfahren. Und ich bin sicher zweimal eine Abzweigung zu früh rausgefahren in all diesen Jahren. Und dann habe ich nicht einfach gedacht, das muss so bleiben. Ich muss jetzt einfach jedes Mal die falsche Abzweigung nehmen. Das ist einfach so. Ich bin einfach so. Sondern wisst ihr, was man dann macht? Besondere Aufmerksamkeit. Jetzt kommt eine Stelle, die schwierig ist, jetzt muss ich mich konzentrieren. Das Gleiche ist, wenn wir Psalmen auswendig lernen. Es gibt so Momente, da ist immer die gleiche Stelle und ich will immer das Falsche sagen. Und dann muss ich mich dort besonders konzentrieren, besonders Acht geben, aufmerksam sein, um eine andere Kurve zu nehmen. Und wenn du merkst, dass du in deinem Leben irgendwo anstehst oder immer wieder ins gleiche Fettnäpfchen trittst, dann ist es wichtig, dass du dort besonders gut hinschaust. Und vielleicht ist das heutige Thema ein Thema für dich zum Hinschauen. Keine Veränderung, und ich habe das darum in Klammern geschrieben, weil es keine Veränderung gibt bei Gott, aber hoffentlich Änderung bei uns. Und dieser Text, den Peter vorgelesen hat, der startet da mit einer unglaublichen, kraftvollen Aussage. Ich, der Herr, wandle mich nicht. Amen. Ist es nicht super, dass Gott sich nicht verändert? Er bleibt der, der er war und der er sein wird, wird er weiterhin sein in alle Ewigkeit. Unveränderbar. Unveränderbar in all seinen Attributen, in all seinen Wegen, in all dem, wie wir ihn kennengelernt haben. Unveränderbar in der Art, wie er uns liebt. Man kann es ja nicht wirklich verstehen, warum er uns Menschen liebt. Es gibt ja unter uns Leute, die sind sehr liebenswürdig und dann gibt es auch die anderen. Und ich sage jetzt nicht, zu welcher Gruppe ich mich dazu zählen würde, aber ihr könnt es ja selber überlegen. Also ich kann nur so viel sagen, meine Frau ist ziemlich mehr liebenswürdig als ich. Aber Gott liebt uns und er hat sich entschieden und das wird immer und ewig so bleiben. Seine Liebe lässt ihn den Schmerz des Kreuzes tragen. Seine Liebe lässt ihn den Schmerz auch der Ablehnung ertragen. Er liebt trotzdem weiter. Er bleibt trotzdem dran. Das ist die Qualität der Liebe Gottes. Wir reden jetzt nicht darüber, ob wir diese Liebe annehmen oder nicht, sondern wie es von Gott her ist. Von Gott her bleibt die Liebe dieselbe. Auch wenn du diese Woche völligen Mist gebaut hast, bleibt seine Liebe die gleiche Liebe. Und unter uns gesagt, er weiß ja, was du kannst und was du nicht kannst. Gott bleibt treu in seinem Sorgen, Versorgen und in seiner Fürsorge für uns. Er bleibt der gleiche, der er war und er hat gesagt, ich will für dich da sein, ich will dich versorgen mit allem, was du brauchst. Wenn du trachtest nach meinem Reich und nach meiner Gerechtigkeit, dann kannst du deine Hände ausstrecken und es wird dir zufallen, was du brauchst. Als ich dieses Wort das erste Mal begriffen hatte, das war, als wir eine Wohnung brauchten auf St. Kishona und es war sehr schwierig damals im Raum Basel eine Wohnung zu finden mit einem großen schwarzen Hund, etwa diese Größe, ein Schäferhund. Da habe ich einfach zu Gott gesagt, ich will nach deinem Reich trachten, also ich warte. Und wenn ihr die Situation dort oben ein bisschen kennt, wir hatten die Wohnung nicht in Bettingen, sondern in der Klinik. Also ich konnte fußläufig gehen, meine Frau konnte oben arbeiten. Ja, Gott versorgt tatsächlich. Und er bleibt treu in seinem Versorgen. Er ist treu in seinem Wesen. Und ich finde das ein Wahnsinnssatz. Liebe ist, wenn es Spaß macht, treu zu sein. Und so ist Gott. Und so bleibt Gott. Es macht ihm Spaß, treu zu sein, sich fest mit dir zu verbinden und an dir zu bleiben. Auch wenn du mal nicht mehr halten kannst, hält er immer noch. Auch wenn du mal nicht mehr weißt, wie du stehst zu ihm, er weiß immer, wie er zu dir steht. Er bleibt treu in seinem ganzen Wesen. Und letztendlich ist das Fundament unseres Daseins, unseres Lebens. Und wenn ich ja so mit meiner Frau unterwegs bin und so auch viele Leute treffe, viele Leute sehe, da denke ich immer, ach, wie gut würde es diesen Menschen tun, wenn sie ein starkes Fundament für ihr Leben hätten. Wenn sie irgendwo wirklich festen Grund finden würden und nicht einfach so durchs Leben hindurchschlittern und gar nicht wissen, warum sie da sind und was der Plan für ihr Leben ist. Ihr seht, was es ist, nehme ich an, oder? Also die, die es nicht kennen, die es nicht wissen, das ist der Armierungseisen. Wenn es viel Armierungseisen hat und dann Beton darauf gegossen wird, heißt das auch, dass es sehr gut halten muss. Darum viel Armierungseisen, hier starkes Fundament. Also in all euren Betonhäusern, die ein Betonhaus haben, hat es solche Eisen verlegt. Eine unglaublich harte Knochenarbeit. Aber Gott hat diese Arbeit gemacht für uns und ein Fundament für uns gelegt, für unseren Glauben. Und dann geht es weiter und er sagt, und auch ihr ändert euch nicht. Und jetzt klingt oder jetzt wechselt der Ton dieser Aussage. Ich ändere mich nicht, wahnsinnig stark und toll, aber auch ihr ändert euch nicht. Und er sagt, ihr habt nicht aufgehört, Jakobs Söhne zu sein. Ich möchte mal kurz mit euch ein bisschen sammeln. Was wissen wir über Jakob? Können wir das mal sammeln? Jakob, also nicht Jakobus, im Neuen Testament Jakob, einer der Väter im Glauben. Was wissen wir über Jakob? Der Vater der 12 Stämme Israels. Er war ein Betrüger. Er ist listig. Er hat gekämpft. Er hat geträumt. Er wurde auch betrogen, hat gewartet. Er hat Unglaubliches, ist mir erst kürzlich wieder so richtig bewusst geworden, was für unglaubliches Leid dieser Mann erlebt hat. Auch durch den Betrug seiner Söhne. Was für ein unglaublicher Schmerz, was für Verluste, dass er erlitten hat über all diese Jahre. Und wie er getäuscht wurde, in den Schmerz musste er trotzdem tragen, die ganze Zeit. Das wird ja nicht weggenommen, nur weil die Täuschung nachher weg ist. Ja, genau, er hat gekämpft, er wollte unbedingt Gottes Segen haben, er wusste, es geht nicht ohne. In diesem Zusammenhang geht es tatsächlich ums Betrügen und Betrogenwerden. Jakob war ein Prototyp eines Betrügers. Ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt, habe ich das vor den Ferien noch gesehen. Verhaftung in Adliswil, Betrügerin erbettelt mehrere tausend Franken. Mit einer herzzerreißenden Story gaukelte eine 27-Jährige vor, in einer finanziellen Notlage zu sein. Die Frau erbettelte sich damit tausende Franken. In Adliswil wurde sie festgenommen. Da habe ich mir gedacht, für was arbeite ich eigentlich, wenn die Leute einem das Geld einfach geben wollen? Habt ihr noch nie überlegt, so. Ja, also, natürlich dürfen wir das nicht machen, ist völlig logisch, oder? Wir sind ja Christen. Also, ich muss so Zeugs immer mir dann wieder vor Augen führen, was man darf und was nicht, weil ich ja nicht von Natur aus Christ bin. Betrügerin. Jakob war der Prototyp eines Betrügers. Er hat seinen Bruder betrogen, er hat seinen Vater betrogen. Und er wurde betrogen. Er wurde betrogen um seine Frau. Er wurde betrogen von seinen Söhnen. Sie haben ihm gesagt, dein Sohn ist tot. Josef ist tot. Kleiner Anknüpfungspunkt an die Josefspredigten, die schon länger zurückliegen. Er wurde als Betrüger betrogen. So ganz nebenbei einfach eine kleine Bemerkung. Er hat geerntet, was er gesät hat. Punkt. Und jetzt sagt Gott, ihr habt nicht aufgehört, Jakobs Söhne zu sein. Das heißt, dass Gott hier nichts anderes sagt, ihr betrügt und betrügt und betrügt. Und wenn man den Text jetzt wieder lesen würde, den Peter vorgelesen hat, ist das der nächste Gedankengang, der hier kommt. Ihr betrügt mich. Und dann fragt man sich natürlich, ja, was heißt denn das? Was heißt das Betrüger sein? Was heißt das betrogen werden? Letztendlich geht es darum, dass Gott seinem Volk vorwirft, ihr kündigt die Beziehung zu mir immer wieder auf. Oder ihr macht immer wieder einen Stresstest mit der Beziehung, die wir zueinander haben. Ihr setzt sie immer wieder aufs Spiel. Ihr hintergeht mich, ihr betrügt mich. Ihr lasst mich links liegen, ihr pinkelt mir ans Bein. Es ist einfach nicht okay, wenn ihr mit mir umgeht. Es ist nicht okay. Und das ist zusammengefasst genau das, was die Bibel Sünde nennt. Ihr macht das, was ihr wollt, obwohl ihr wüsstet, was ich eigentlich erwarte, was ich mir erhoffe, was ich mir ersehne von euch. Ihr betrügt mich. Und er macht das fest an den Geboten, ist ja noch spannend. Und dann kommt dieser ganz einfache Satz, kehrt doch um zu mir, dann kehre ich mich wieder zu euch. Und gemeint ist damit nichts anderes, als dass Gott nicht aufgibt. Und es ist immer, wenn ich das lese, sehe ich vor mir dieses Bild des Vaters, der auf seinen verlorenen Sohn wartet, mit offenen Armen und ihn in Empfang nimmt, wenn er kommt. Das ist das Bild, das ich von Gott habe. Ein wartender Gott, der nur sich sehnt danach. Wann kommt ihr endlich wieder zurück? Wann hängt ihr endlich wieder bei mir ein? Wann können wir wieder gemeinsam unterwegs sein? Und umkehren bedeutet nichts anderes als begreifen, ich bin auf einem falschen Weg. Wir haben in den Ferien manchmal so in diesen Kreiseln drin unglaublich Probleme gehabt, weil unser doofes Navigationsgerät hat dann gesagt, jetzt rausfahren, und er hat erst die nächste gemeint. Und ich in schneller Reaktion rausgefahren und gemerkt, ich bin falsch. Dann was macht man, wenn man falsch ist? Man fährt einfach weiter, das spielt ja keine Rolle. Man kommt immer irgendwo an. Oder? Macht ihr auch so? Ihr seid am Limmertaler Kreuz und ihr möchtet eigentlich durch den Grubriss, sind aber zu weit rechts, fahrt in die Stadt hinein. Oh, macht ja nichts, sehen wir halt mal den See an. Spielt ja auch keine Rolle. Nein, dann kehrt man um. Und wenn man begreift und merkt, man ist auf einem falschen Weg, dann bringt es nichts, diesen Weg bis zum bitteren Ende weiterzugehen und einfach zu gehen und zu gehen und zu gehen. Und irgendwann steht man dann mal am Rand und merkt, jetzt geht es nicht weiter. Das bringt nichts. Aber geistlich verhalten wir uns oftmals so. Wir bleiben einfach dran. Stur. Ihr habt nicht aufgehört, Jakobs Söhne zu sein. Ihr seid weiterhin die, die am liebsten einfach das für euren Vorteil herausholt. Und wenn man es erkannt hat, dann ist der nächste Schritt, dass man es bekennt und sagt, ja, ich bin falsch gelaufen. Ist für mich auch immer schwierig, das so einzugestehen, jetzt bin ich auf dem falschen Weg. Ich denke immer, ja, vielleicht kann ich noch dann die nächste Querstraße wieder und dann wieder. Und wenn man in einer Stadt ist, dann sind auch überall diese doofen Einbahnen und man kommt immer mehr ins Knusch hinein. In Seich, wie man so sagt auf Zürichdeutsch. Es ist besser, wenn man einfach mal sagt, halt, ich bin falsch. Und da gibt es manchmal auch den Moment, wenn ich beim Fahren, dann muss ich einfach anhalten und muss mein Handy vornehmen, muss mal die Überblickskarte haben, dass ich wieder sehe, ah, wo geht es überhaupt dann wirklich hin, weil wenn ich dem Navi nicht mehr traue, weil es immer so Mist erzählt. Und dann geht es darum, neue Schritte zu wagen. Dann geht es darum, ganz konkret in eine Richtung weiterzugehen. Und das ist das, was Gott hier in diesem Text seinem Volk sagt. Mach doch das. Probier das mal aus. Und dann kommt der Hammer. Die Leute sagen einfach, wir verstehen gar nicht, wo das Problem ist. Wir haben gar keine Ahnung, was du überhaupt von uns willst. Sie könnten das auch so in Anlehnung an ein Zitat aus dem Neuen Testament so sagen, ja, wir sind doch Abrahams Kinder, wir haben doch die Verheißungen, wir machen doch alles, es ist doch gut. Und wir als Christen würden vielleicht sagen, ja, wir haben uns doch damals, waren es die 70er oder die 80er Jahre, wir haben uns doch damals bei dieser Evangelisation mit Wilhelm Pauls in der Kronensaal? Wir haben uns doch dort bekehrt, das muss doch genügen. Oder was willst du dann nach Gott? Sie haben keine Ahnung, was falsch läuft, obwohl es ihnen fadengrad ins Gesicht hineinsagt. Sie verstehen nichts anderes als Bahnhof. Was willst du dann Gott? Und dann kommt, und es ist eine dieser blöden Stellen. Ich weiß gar nicht, ob ihr wisst, dass in der Bibel das Thema Finanzen, Geld, Gefangenschaft, Götzendienst, alles sehr nah beieinander ist. Und dass dieses Problem von unserem Umgang mit materiellen Gütern für Gott ein viel stärkeres Problem oftmals ist als unsere sexuellen Eskapaden, die wir machen. Weil es gerade für uns Schweizer ja super ist, wenn man viel Geld hat. Man redet nicht darüber, oder? Wir sind da sehr diskret. Nicht wie in anderen Ländern, oder? Wo irgendwo dann eine Lohnliste hängt und jeder kann schauen, wie viel der andere verdient. Wisst ihr, warum das, ich glaube in Amerika machen sie das teilweise so, habe ich das mal gelesen. Wisst ihr, warum das so ist in Amerika? Weil der mehr verdient, der arbeitet mehr oder hat einen höheren Stellenwert. Die schämen sich nicht, die sagen, hey, ich verdiene es, es ist richtig so. Wir denken immer, ach, wir müssen wissen, niemand darf es wissen, der Staat darf es nicht wissen, die Steuern dürfen es nicht wissen, meine Frau darf es nicht wissen, sonst will sie mir Haushaltungsgeld. Niemand darf es wissen. Eine empfindliche Stelle. Und vielleicht juckt es euch jetzt schon hinten rechts ein wenig und ihr denkt, jetzt greift ihr mir dann gleich ins Portemonnaie hinein. Nein, mache ich heute nicht und ich sage euch sogar ein Geheimnis. Nein, es ist kein Geheimnis. Ich sage euch etwas Entspannendes. Diese Kübel hier, die geben wir heute nicht durch die Reihen. Obwohl ich über Geld predige. Also könnt ihr euch ganz locker wieder entspannen. Es ist, ihr könnt auch nächste Woche noch auswärts essen oder euch kaufen, was ihr wollt. Die Linie weitergezogen. Ihr habt euch nicht verändert. Ihr seid wie Jakob, der Betrüger. Ihr ist, und der Gott fragt dann, ist's, ach, man sieht's nicht recht, aber ihr könnt's vermutlich erahnen. Ist's recht, dass ein Mensch Gott betrügt, wie ihr mich betrügt? Ist's recht, dass ihr ummen Jakobelt? Könnte man da sagen. Ist es recht, dass ihr ummen Jakobelt? Ich hoffe, ihr versteht das, sonst übersetze ich es euch nach der Predigt. Und die Antwort ist eine, die Frage ist eine rhetorische Frage, weil die Antwort ist klar, natürlich ist es nicht recht. Wer kann Gott betrügen und dabei bestehen bleiben oder Recht bekommen? Niemand. Es ist eine empfindliche Stelle, auch darum, weil wir irgendwo ja immer denken, das, was ich habe, das habe ich verdient. Das gehört mir. Und ich kann euch das ganz ehrlich sagen, ich lerne das auch immer wieder. Ich bin jetzt nicht der ober-ober-ober-großzügige Mensch und wo völlig in der Freiheit lebt, wenn es um dieses Thema geht. Also ich denke auch, wir müssen sparen, wir müssen schauen und wir müssen anlegen, nein, das machen wir nicht mehr. Wir müssen irgendwie vorsorgen und schauen, dass es dann reicht, für wenn man alt ist und so. Aber eines haben wir gelernt, ich kann euch nicht mehr sagen, warum und wann. Aber irgendwann haben wir gelernt, dass Gott uns 100% anvertraut, uns schenkt und eigentlich alles ihm gehört. Und er aber nur 10% davon will. Und gerade auch in diesen Zeiten, als wir extrem wenig hatten, war es uns ein unglaubliches Erlebnis zu erleben, wie Gott wirklich versorgt, wenn wir ihm treu sind. Dass es wirklich, wirklich, es hält, es funktioniert, es verhebt, es geht tatsächlich. Und dann kam irgendwann der Moment, wo ich überlegt habe, ja, wie ist das eigentlich in meiner Beziehung zu Gott? Wie sieht das eigentlich aus? Ich möchte euch das mal fragen, was ich mir da überlegt habe. Ich habe mir überlegt, rundet Gott in meinem Leben auf oder ab? Was denkt ihr, wie ist es bei euch? Rundet er auf oder rundet er ab? Mein Gott rundet in meinem Leben immer auf. Er ist viel großzügiger, als ich mir das vorstellen kann. Oder das, was in meinem Herz Platz hat. Er ist viel großzügiger, als ich das mir ausdenken kann. Und darum haben wir uns zur Gewohnheit gemacht, auch immer aufzurunden beim Zehnten. Weil wir gemerkt haben, wir sind ja gesegnet. Und wir bleiben gesegnet und der Segen fließt durch uns durch und es ist einfach gut, das zu erleben. Und jetzt gibt es immer wieder Leute, die sagen, mit dem, das absolute Killer-Argument in diesem Thema, oder? Die sagen, das ist AT. Und mal einfach mal vorneweg zu sagen, ja, gilt es da nicht mehr? Altes Testament, wer das denkt, das gilt nicht mehr, kann mir seine Bibel bringen, dann schneide ich mit dem Körper das Alte Testament raus, dann habt ihr aber auch all die Verheißungen auf Jesus Christus nicht mehr. Punkt. Gut, Also, Gott macht seinen Rahmen und sagt, hier ist der Zehnte. Altes Testament. Und jetzt sagen wir, okay, der Zehnte gilt nur für das Volk Israel. Der Zehnte gilt nur für Leute aus dem Alten Testament. Im Neuen Testament sind wir frei. Freie Christenmenschen. Und jetzt stelle ich euch eine Frage. Der Gott des Alten Testaments, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der sich in uns offenbart durch den Heiligen Geist, dieser dreieinige Gott, der im Alten Testament gesagt hat, der Zehnte ist eine gute Regel für euch. Dessen Geist wohnt doch in uns. Oder wohnt ein anderer Geist in uns? Der Geist des knausrigen Gottes. Gut, wir sind frei. Wir sind frei, weniger zu geben. Denken wir dann immer. Ich glaube, es ist gerade umgekehrt. Die Freiheit der Kinder Gottes. Und ich frage noch eine weitere Frage, bevor ich die Pointe rauslasse. Obwohl sie jetzt schon raus ist. Seid ihr mehr gesegnet als das Volk des Alten Testaments? Ja oder nein? Wer ist mehr gesegnet als das Volk des Alten Testaments? Gut, mehr, ihr wisst, was mehr bedeutet in diesem Zusammenhang, oder? Natürlich dürfen wir mehr geben. In der großen Freiheit der Kinder Gottes. Und jetzt kommt noch was dazu. Wenn die Israeliten über den Zehnten nachdachten, dann war das das Minimum, das sie gaben. Sie gaben aber immer noch mehr. Sie gaben noch Hebopfer, freiwillige Opfer, wenn man irgendwas bauen musste. Sie gaben noch die Kopfsteuer sozusagen. Sie lösten ihre Kinder aus, immer die Erstgeburt. Es war immer mehr. Und wir reden noch nicht mal das, was dann der König wollte, als sie einen König hatten, was ja eine Dummheit war, aber das lassen wir jetzt. Die Israeliten gaben immer mehr. Ich bin gar nicht sicher, ich glaube, ich habe auf diesem Material oder auf den Flyern und dem Material, das es dazu gibt, mal aufgezeigt, vielleicht auch erst nächstes Mal, ich bin nicht mehr ganz sicher, konnte es nicht mehr nachschauen, was die Israeliten alles gegeben haben. Sie haben manchmal einfach aus lauter Freude mehr gegeben. Einfach weil es so toll war mit Gott und weil sie sagten, ach, was sind wir gesegnet. Altes Testament heißt weniger geben, im Neuen Testament scheint mir irgendwie unlogisch, wenn wir mehr gesegnet sind als die Leute im Alten Testament. Ja, das ist, was Gott sagt. Der Zehnte ist, habe ich schon gesagt, ein Rahmen. Dann sagt er, teste mich doch einfach mal. Und auch seine unglaublich starke Stelle im Neuen Testament, im Alten Testament. Ich weiß, ihr habt das alles schon gehört, nur die Frage ist, machen wir es auch? Testet doch das mal. Und wir können ja überall immer so kleine Testerlis mitnehmen, oder? Wenn man zum Beispiel an die Olma geht jetzt oder sonst irgendwo hin, wo man, wenn irgendwo ein Stand ist in der Migros und sie wollen ein neues Produkt geben, oder wenn man Living Water, wo haben wir Living Water verteilt, oder kann man so ein Testerli mitnehmen und dann spürt man, wie gut das Wasser ist. Man kann überall ein Testerli mitnehmen und man muss es wirklich probieren. Probiert es doch einfach mal. Probiert es doch mal einen Monat oder zwei aus, Gott den Zehnten zu geben, in sein Haus zu bringen und schaut, was Gott in eurem Leben tut. Und wenn es nicht funktioniert, dann hat Gott ein Problem. Das ist ja seine Verheißung und nicht meine. Oder ich kann euch den Betrag da nicht erstatten. Einfach, dass wir uns da richtig verstehen. Es ist seine Verheißung. Und ich bin aber doch der Überzeugung, dass Gott ein Gott ist, der sein Wort hält. Ihr nicht? Ist Gott ein Gott, der sein Wort hält, ja oder nein? Ja. Dann könnt ihr doch das mal testen und schaut mal, was er euch verheißt. Die Folge daraus ist, Segen herabschütten die Fülle. Einfach nur noch so rumlaufen, oder wie wenn ein richtig schöner Platzregen kommt im Sommer und man wird richtig durchdrängt von diesem Segen Gottes. Ich will den Fresser bedrohen, das ist so ein Wort aus der Landwirtschaftssprache. Geht es wohl um die Heuschrecken oder um so eine Art Heuschrecken, die einfach alles kahl gefressen haben. Das ist, könnte man bei uns die Inflation nennen zum Beispiel. Ich will die Inflation zurückdrängen. Oder ich bin ja da nicht so firm, da müsste man jetzt mit Peter dann sprechen, was finanziell alles so läuft. Er schaut, dass diese Dinge, die uns arm machen, von uns fernbleiben. Vielleicht kann man es so sagen. Und das Letzte, ich will euch gedeihen geben, Fruchtbarkeit. Ich will das vermehren, was ihr schon habt. Wäre das nicht schön, wenn das in deinem Leben passieren würde? Ich kann dir einfach sagen, ich habe auf jeden Fall materiellen Segen erlebt durch Gott. Aber seit oder von Anfang an meines Christseins ist der größte Mehrwert, den ich habe, durch eine treue Art zu geben, der, dass ich Segen empfange, geistlichen Segen, immer mehr, als ich fassen kann. Immer viel mehr. Bei Gott habe ich Überfluss. Und damit zum Schluss. Ich kann mich nicht ändern. Manchmal muss man einfach mal einen Schritt tun. Es ändert sich nichts, wenn man nichts ändert. Darum streichen wir mal einfach diesen Gedanken, ich kann mich nicht ändern, sondern vielleicht ist heute der Moment, wo du einen Schritt wagst. Einen Schritt wieder hin in diese Abhängigkeit Gottes. Ich werde nächsten Sonntag noch mehr zu diesem Thema von Abhängigkeit Gott gegenüber sagen. Vielleicht ist heute der Moment, wo du wieder neu zulässt, dass Gottes Geist in deinem Herzen diese Fülle schenkt, die dich frei macht, weiterzugeben, was du empfangen hast. Und vielleicht ist auch der Moment da, wo du einfach sagst, ich möchte mal wieder Segen erleben. Dann kannst du während dem Abendmahl und auch nachher nach dem Gottesdienst nach vorne kommen und du wirst gesegnet werden. Vielleicht merkst du auch, ich habe hier wie eine Fessel, ich bin unfrei. Ich weiß noch gut, als wir unser zweites Auto geschenkt bekommen haben, als dann die Frau des Schenkers uns gesagt hat, das Schönste daran ist, dass ihr Mann endlich eine Freiheit in finanziellen Dingen erlebt hat, indem er uns ein Auto schenken konnte. Es ist Freiheit, wenn wir nicht mehr gefangen sind und alles festhalten müssen. Vielleicht möchtest du auch so eine Gebundenheit heute loswerden. Das wäre das Angebot des Gebetes. Lasst uns nun aufstehen und beten, und nach dem Gebet bitte ich die Band, erst nachher, weil sonst steht ihr dann, seid ihr alle schon im Bild. Nach dem Gebet singen wir gemeinsam ein Lied. Lasst uns aufstehen. Und immer wieder ist es auch beängstigend, Herr, wenn du sagst, du legst deine Hand auf unser ganzes Leben. Und irgendwie können wir es nur ertragen, wenn wir spüren und sehen, wie du dein ganzes Leben für uns gibst und investierst in unsere Leben. Darum bitte ich dich heute Morgen, allmächtiger Gott und Vater, dass du uns deinen Reichtum offenbarst, der unsere Herzen überfließend macht, dass wir Menschen sind, die nicht halten, sondern loslassen, die nicht hier zusammenraffen, sondern uns einen Schatz im Himmel schaffen. Herr, öffne unsere Herzen für dich. Amen.